wenn man in der Natur unterwegs ist, oder beziehungsweise wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann geht es mir oft so, dass ich einfach nur ins Staunen komme. Wenn man sich das alles so ansieht, seien es die Bäume, die Blumen, die blühen, das Wasser, das fließt, oder aber auch, was ich immer wieder ganz faszinierend finde, ist der Sternenhimmel. Hier in unserer westlichen Welt ist der Sternenhimmel ja fast verschwunden durch die schöne Leuchtreklame in den Städten und durch die Laternen. Aber wenn man irgendwo auf dem Land unterwegs ist oder irgendwo, wo es nicht so viel, so viel Licht gibt, dann kann man einen Sternenhimmel sehen wie der, der hier eingeblendet ist. Das ist ein Foto, ja, sieht man wahrscheinlich aufgrund des Lichtes jetzt auch nicht mehr ganz so gut und auch, weil es ein Foto ist, das meine Frau gemacht hat, tatsächlich in den Bergen von Kirgisien. Wenn man irgendwo um nirgendwo ist, dann kann man so einen Sternenhimmel sehen. Und ich erinnere mich noch an zwei Begebenheiten in meinem Leben, da war ich auch irgendwo um nirgendwo und habe die Sterne gesehen und habe nur gedacht, boah, ist das heftig, was Gott da gemacht hat. So eine unfassbare Schönheit am Himmel, wer bin ich dagegen? Ja, das macht einen so klein mit Hut, wenn man die Sterne betrachtet. Und das Krasse ist ja, wenn man sich das ansieht, wir sehen ja selber nur einen Bruchteil davon. Ja, heutzutage geht man davon aus, dass es ungefähr 100 Milliarden Galaxien gibt. Also es ist eine 1 mit 11 Nullen. Und in jeder dieser Galaxien gibt es ungefähr 100 Milliarden Sterne. Ja, also es ist eine Zahl, die können wir uns nicht mal vorstellen, wie viele das sind. Und wir sehen meist in der Regel so maximal 2000 davon. Also nichts. Und Gott lässt uns diese Schönheit immer und immer wieder aufs Neue betrachten. Und es gibt Menschen, die beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang mit den Sternen und werden nicht klug daraus, was es da alles zu sehen gibt, was man da alles entdecken kann. Ja, Sterne, die Sternenhimmel an sich, der weckt eine Faszination bei den Menschen. Das ist heutzutage so, bei Wissenschaftlern, das ist bei einfachen Leuten wie mir so, das ist aber auch schon durch die ganze Geschichte der Welt hinweg so gewesen. Auch zur Zeit der Bibel hat der Sternenhimmel immer wieder eine besondere Bedeutung gehabt. Wenn man relativ an den Anfang der Bibel geht, nach 1. Mose 15, da spricht Gott in einer Verheißung zu Abraham und gebraucht dafür den Sternenhimmel, um etwas zu zeigen. Oder aber auch in der Geschichte oder in einer etwas größeren Geschichte der Geburt Jesu spielt der Sternenhimmel eine ganz besondere Bedeutung. Da gab es nämlich einen Stern, der aufgegangen ist und der etwas ins Rollen gebracht hat. Es war das Licht aus der Höhe, das erschienen ist. Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wir wollen uns den Text anschauen aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Wir haben gerade schon einiges daraus gehört durch die Fragen, aber wollen uns heute noch jetzt etwas tiefergehend mit dem Text befassen und uns auch fragen, was dieser Text, dieses Licht aus der Höhe, mit dir und mir heute zu tun hat. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen und gemeinsam mit mir lesen. Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Das Licht aus der Höhe, darum soll es heute gehen. Und wenn wir diesen Text lesen, dann stellen wir fest, dass auf dieses Licht auf verschiedene Art und Weise reagiert wurde. Und wir wollen uns heute zwei Reaktionen anschauen. Und die erste, die wir im Text sehen, ist, dass das Licht aus der Höhe abgelehnt wird. Wann findet das Ganze statt? Na, hier steht jetzt, als aber Jesus zu Bethlehem geboren war. Also Jesus war schon Mensch geworden. Jesus war schon auf der Erde. In Kapitel 1, in den Versen vor diesem Abschnitt, geht es darum, dass Josef von Maria erfährt, dass sie schwanger geworden ist und überlegt, sie zu verlassen, ja, weil er sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollte. Und er bekommt dann eine Botschaft von einem Engel, der ihm sagt, geh nicht weg, das Kind, das geboren wird, das kommt von Gott. Ja, es ist alles in Ordnung, du kannst sie heiraten. Und so heiraten sie und gehen irgendwann nach Bethlehem, das Kind wird geboren und sie nennen es Jesus. Nachdem das passiert ist, das beschreibt Matthäus nicht, gehen Maria und Josef mit Jesus in den Tempel, ja, lassen ihn beschneiden und dort gibt es dann die Begegnungen mit Simeon und Hanna, was in Lukas 2 zu lesen ist. Und dann gibt es irgendwie eine kleine Lücke von dem, was danach passierte. Aber irgendwann danach geschieht jetzt genau das, was wir gerade eben gelesen haben. Nämlich in den Tagen des Königs Herodes. Der König Herodes hat so bis 4 vor Christus gelebt. Wahrscheinlich das, was hier passiert ist, spielte etwa 5 vor Christus. Ja, also Jesus ist vor seiner Zeit geboren, wenn man so möchte. Ja, vor Christus ist Jesus geboren. Unserer Zeiteinteilung hat man sich damals ein bisschen verrechnet. Aber das ist so der Rahmen, der zeitliche Rahmen. Ja? Jesus ist schon da auf der Erde und wir befinden uns jetzt in Jerusalem. Und diese Geschichte, die wir uns anschauen, die ist ja gemeinhin bekannt als die Geschichte der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es gibt bei dieser Bezeichnung der Geschichte nur ein paar Probleme. Nämlich erstens waren sie nicht heilig. Zweitens waren es keine Könige. Drittens waren es nicht unbedingt drei. Und viertens weiß man nicht, ob sie Kaspar, Melchior und Balthasar heißen. Also es stimmt im Prinzip nichts davon. Das Einzige, was wir wissen, ist, es sind Weisen oder manche Bibelübersetzungen schreiben auch Magier aus dem Morgenland. Magier, da denkt man jetzt vielleicht, okay, das sind eben so Zauberer gewesen. Nein, das waren damals Menschen, die sich mit den Sternen befassten. Ja, so Astrologen oder ja, die haben aus den Sternen gewisse Botschaften rausgelesen, wie heute Leute quasi in die Sterne schauen und dann so Horoskope verfassen oder Horoskope würfeln, ja, damit man weiß, was die Zukunft so bringt. Das waren damals diese Sterndeuter. Ja, die sahen in den Himmel und haben daraus etwas abgeleitet und sie kamen aus dem Morgenland, also aus dem Osten, da, wo es zuerst Morgen wird am Tag, wo die Sonne als erstes aufgeht. Dort kamen sie her. Und die ganze Reise über bewegte sie eine Frage. Und die Frage lautet, wo ist der König der Juden, der geboren werden soll? Oder der geboren ist? Mit dieser Frage laufen sie nach Jerusalem hinein. Sie wissen nicht genau, wo der König ist. Es ist heutzutage, gut, wir haben Google Maps, ne, wenn wir nicht wissen, wo man etwas findet, dann gibt man das kurz bei Google Maps ein und dann kommt man dahin. Wir hatten letztens eine Situation, da sind wir zu jemandem zu Besuch gefahren, haben die Hausnummer eingegeben und dann standen wir vor dem Haus und hatten keine Ahnung, welches Haus es ist. Ja, weil irgendwie, da gab es Hausnummer 13, 13a, 13b, 13c, alles auf einem Haufen. Das Navi sagte, ihr müsst dahin, aber eigentlich war das Haus woanders. Naja, also selbst Google Maps ist nicht immer eine Hilfe. Was macht man dann? Man fragt. Man klingelt bei Leuten oder stellt sich auf deren Hof fälschlicherweise und wartet, bis sie rauskommen. Und dann fragt man, wie komme ich denn dahin? Und so laufen jetzt diese Weisen aus dem Morgenland durch Jerusalem und fragen, wo ist denn der neue König von euch Juden? Denn, das ist ihre Begründung, weshalb sie überhaupt danach suchen, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, die Weisen, die hatten so ihre Art, die haben die Sterne gesehen und daraus etwas abgeleitet, was in der Weltgeschichte so passiert. Und für sie war klar, wenn ein neuer Stern erscheint, dann heißt es auch, dass ein neuer König geboren ist. Stellt sich nur die Frage, bei wem? Naja, dann haben sie Nachforschungen angestellt, wahrscheinlich so ein paar Berechnungen, wo der Stern ungefähr sein könnte. Und weil das Volk Israel ja im Exil im Osten war, in Babylon, in Assyrien, hatten sie auch Zugriff auf die Schriften des Alten Testaments. Und da steht unter anderem in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17, es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und daraus haben sie dann geschlossen, okay, nach unseren Berechnungen muss der irgendwo in Israel sein, das wird sich wahrscheinlich darauf beziehen. Ja, es soll ein Stern, es soll ein König erstehen im Volk Israel. Und die haben für sich klar gehabt, okay, wir wollen diesen König, da wir es jetzt herausgefunden haben, diesem König Ehre bringen, das bedeutet huldigen. Ja, wir wollen ihm quasi unsere Ehrerbietung darbringen, ihm zeigen, dass wir ihn respektieren. Ja? Und deshalb machen sie sich auf den Weg und fallen mit dieser Frage quasi mit der Tür ins Haus. Es gibt nur ein Problem. Und zwar ist das König Herodes. König Herodes, der sogenannte König der Juden. Er war nicht der König der Juden, aber die Schriftgelehrten und Priester und so, die haben ihn gerne so genannt, um ihm so ein bisschen Honig um den Bart zu schmieren, ja, um ihn so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen. Und dieser König Herodes, der hörte das und der war entsetzt, was ja erstmal verständlich ist. Ne? Er ist König, ja, und jetzt kommen welche und sagen, es gibt einen neuen König, ja, es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. Es wird früher später zu Konflikten führen, weil der König möchte König bleiben. Aber es erschrickt sich nicht nur Herodes, sondern es erschrickt sich auch das ganze Volk. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Die Frage ist, warum erschrickt sich das ganze Volk aufgrund dieser Nachricht? Na, die Begründung ist König Herodes. Denn König Herodes war kein Kind von Traurigkeit. Wenn der das Gefühl hatte, dass ihm jemand seine Macht streitig machen will, dann hat er die Leute einfach abgesägt. Der hat die ganze Familie seiner Frau töten lassen, damit da ja niemand kommt und ihm den Thron streitig macht. Der hat vermutlich in dem Jahr, in dem die Weisen kamen, seine beiden Söhne töten lassen, damit die ja nicht auf den Gedanken kommen, ach Papa, der ist schon so alt, den setzen wir ab und ich gehe auf den Thron. Der hat einfach alle, die sich ihm in den Weg gestellt haben, hat er platt gemacht. Und die Sorge des Volkes war jetzt natürlich, wenn der König Herodes das hört, was passiert dann? Womit müssen wir dann jetzt schon wieder rechnen? Mit welchem Elend das könnte dann auf uns zukommen? Aber zunächst einmal lesen wir überhaupt nichts von einer negativen Reaktion, außer dass er sich entsetzt und Angst bekommt. Vielmehr hat er eine Idee. Auch er kennt sich mit den Schriften des Alten Testaments aus. Und auch er kennt die Botschaften vom Messias der Juden, auf den König, auf den die warten. Und er holt jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu sich. Er hat Fragen. Und was macht man, wenn man Fragen hat? Man geht zu Leuten, die Ahnung haben. Und so fragt er sie, wisst ihr irgendetwas? Wie ist es bei euch mit dem Christus, mit dem Messias, der kommen soll? Und die Schriftgelehrten, die haben auch direkt eine Idee. Und nicht nur eine Idee, sondern sie haben auch ein Schriftzitat parat, beziehungsweise sogar zwei. Ja, das ist eine Mischung aus Micha 5, Vers 1 und 2. Samuel 5, Vers 2, das, was sie sagen. Und sie sagen, ja, es kommt ein König, nämlich der wird in Bethlehem geboren werden. Es ist übrigens nicht ganz so weit von hier, von Jerusalem, nur ein paar Wegstunden entfernt. Da soll der König der Juden geboren werden. Gut. Wenn die das sagen, dann könnte da ja was Wahres dran sein. Und so holt Herodes die Weisen wieder zurück zu sich. Ja, für die Beratung mit den Schriftgelehrten hat er die Weisen rausgeschickt. Jetzt bei der Besprechung mit den Weisen schickt er die Schriftgelehrten wieder raus. Hier steht nämlich, er macht es heimlich, ja, so dass es keiner mitbekommt. Und er forscht ganz genau, was da vorgegangen ist. Ja, wie in so einem Kriminalfall, ja, wenn die Polizei bis ins Detail versucht herauszufinden, wie alles vorgegangen ist, um am Ende den Täter zu überführen. So erfragt Herodes jetzt ganz kleinlich, wann habt ihr den Stern zum ersten Mal gesehen? Was hat der Stern gemacht? Wie seid ihr hierher gekommen? Bis ins Detail möchte er das wissen. Und auch wenn wir hier noch nichts von Herodes grausamer Reaktion lesen, wenn man die Geschichte weiterliest, dann sieht man, dass aus dieser Befragung hervorgeht, warum die Kinder bis zum zweiten Lebensjahr sterben mussten. Wahrscheinlich haben die Weisen gesagt, ungefähr vor 1 bis 2 Jahren haben wir den Stern das erste Mal gesehen. Aber das sagte denen natürlich gar nicht. Er ist natürlich ein lieber Mensch. Auch er möchte dem König der Juden Ehre bringen. Ja, deshalb sagt er, geht hin. Ja, und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt zurück zu mir, sagt mir, wo ich den finden kann. Ja, weil ich kenne mich mit den Sternen eben nicht so ganz aus. Ja, sagt mir Straße, Hausnummer, Etage, wo auch immer. Und dann gehe ich dahin und dann gebe ich ihm auch die Ehre. Das ist das gleiche Wort, das die Weisen verwenden. Aber eine ganz andere Bedeutung. Denn er möchte ihm nicht die Ehre bringen, er möchte ihn umbringen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich kleiner war, ja, jünger, also viel, viel jünger, als ich es jetzt bin. Einige bin ich immer noch sehr, sehr jung. Für die ganz Jungen bin ich alt. Ja. Aber als ich ein Kind war, da habe ich mir an dieser Stelle immer eine Frage gestellt. Eine Warum-Frage, wie Martin es vorhin ja so schön formuliert hat. Wenn Herodes Angst hatte vor dem neuen König der Juden, warum ist er nicht einfach mit den Weisen mitgegangen? Oder wenn er sich zu bequem ist, warum hat er denen nicht gesagt, ah, wisst ihr, die Strecke bis nach Bethlehem, die ist echt gefährlich. Ich gebe euch einfach 2, 3 Soldaten mit, die beschützen euch dann. Und die Soldaten töten Jesus dann einfach. Dann wären alle seine Probleme beseitigt. Warum hat er es nicht gemacht? Und bis heute stelle ich mir immer wieder diese Frage und aus rein menschlicher Sicht gibt es dafür keine Antwort. Also ich finde da keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, Gott hat seine Hand darüber gehalten und dafür gesorgt, dass Herodes eben nicht mitgeht. Warum er das gemacht hat, also warum er sich letztendlich dagegen entschieden hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er gedacht, das sind einfach nur Irre aus dem Morgenland, die kommen sowieso nicht wieder. Vielleicht hat er sich gedacht, die Schriftgelehrten, die wissen das ja eigentlich und die bleiben auch hier. Und wenn die nicht gehen, dann werden die denen nicht unbedingt glauben und dann wird da vielleicht nichts Wahres dran sein. Es gibt eine weitere Frage, die sich da anschließt. Warum sind die Schriftgelehrten nicht mitgegangen? Die haben doch auf den König der Juden gewartet. Waren sie zu stolz, dass die Heiden das erfahren haben, die nicht zum Volk Israel gehörten? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sowohl Herodes als auch die Schriftgelehrten und Priester mit dem Licht aus der Höhe konfrontiert wurden und es einfach abgelehnt haben. Sie haben nichts damit zu tun haben wollen in diesem Moment. Es war ihnen nicht wichtig genug. Wisst ihr, bei uns im Alltag und im Leben ist es immer so, dass wenn irgendwo ein Licht erscheint, dann reagieren wir darauf. Ja, wenn ich von hier nachts oder spätabends nach Hause fahre, nach Wipperfürth und dann diese Bauernwege fahre und mir dann auf einmal ein Auto entgegenkommt, dann denke ich jedes Mal, oh, ist die Straße überhaupt breit genug für uns beide? Jetzt muss ich mich ganz genau konzentrieren, meine Augen zukneifen, hoffentlich nicht so weit, dass ich am Ende gar nichts mehr sehe. Wenn ihr morgens aufsteht und Licht anmacht, dann ist die erste Reaktion erstmal die Augen zuzumachen, weil es blendet. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und es dunkel ist und auf einmal geht ein Licht an, dann fühlt man sich auf einmal viel, viel sicherer. Ja, Licht bringt immer eine Reaktion in uns hervor. Immer. Die Frage, die ich dir und die ich mir heute stellen möchte, ist: Wie reagierst du auf das Licht aus der Höhe? Und es gibt im Grunde nur zwei Reaktionsformen. Und die erste, die wir hier gesehen haben, ist Ablehnung. Wisst ihr, Weihnachten steht jetzt kurz bevor. Ja, es ist jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so lange. Aber was feiern wir da eigentlich? Ihr wisst, was wir feiern, ne? Wir feiern nicht, dass man irgendwo einen Weihnachtsmann sehen kann und Geschenke kaufen kann, so Kommerz. Was feiern wir? Kann man einfach sagen. Genau. Ja, es wird uns weiß gemacht, es geht einfach nur darum, Geld auszugeben und Geschenke zu verteilen. Aber es geht darum, dass Jesus geboren ist, dass das Licht aus der Höhe in die Dunkelheit der Welt gekommen ist. Darum geht es. Und jeder Einzelne von uns, ob du willst oder nicht, jeder Einzelne von uns reagiert darauf. Die Frage ist, wie reagierst du? Du könntest beispielsweise reagieren wie Herodes, der Angst hatte, wenn ich mich mit diesem Licht auseinandersetze weiter oder diesem begegne, dann könnte ich am Ende etwas verlieren. Ich könnte vielleicht meine Freunde verlieren. Ich könnte Anerkennung verlieren von den Leuten auf der Arbeit oder in der Schule. Ich könnte meine Freiheit verlieren. Ich kann auf einmal nicht mehr so weiterleben, wie ich das bis jetzt gemacht habe oder wollte. Du könntest reagieren wie die Schriftgelehrten und Priester, die sich das einfach anders vorgestellt haben, die gedacht haben, wenn das Licht schon kommt, wenn der Messias kommt, dann sind wir die Ersten, die davon hören werden. Und ganz bestimmt nicht die Heiden aus dem Morgenland, die wer weiß, wie lange unterwegs waren. Du sagst dir vielleicht, ja, wenn es dieses Licht wirklich gibt, dann wird es sich mir schon offenbaren in einem Traum oder einer Vision. Wenn es dieses Licht wirklich gibt, dann würden sich diejenigen, die behaupten, dass es das Licht gibt, ganz anders verhalten. Ja, ich bin enttäuscht von denen und dann glaube ich nicht, dass es dieses Licht gibt und ich möchte auch nichts damit zu tun haben. Wenn es dieses Licht wirklich gibt, dann muss man einfach nur glauben. Einfach nur glauben. Das erzählen die in der Kirche immer. Glauben, dass dieses Licht auf die Erde gekommen ist und für meine Schuld gestorben ist, damit ich in den Himmel kommen kann, wenn ich daran glaube. Du könntest darauf reagieren, indem du sagst, ja, jetzt ist gerade einfach nicht die Zeit dafür. Es gibt so viel zu tun auf der Arbeit, zu Hause, später, irgendwann mal. Oder du könntest darauf reagieren und sagen, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was das da mit Weihnachten auf sich hat. Es interessiert mich nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber egal, wenn du eine dieser Reaktionsformen hast, alles so unterschiedlich, dass auch verkleidet ist, ob das Angst ist, ob das Enttäuschung ist, ob das Freiheitsdenken ist, es hat letzten Endes alles eine Überschrift. Und diese Überschrift lautet Ablehnung. Du möchtest nichts mit dem Licht aus der Höhe zu tun haben. So wie Herodes und die Schriftgelehrten. Die sind einfach in Jerusalem geblieben. Die hätten diesen kurzen Weg noch mitgehen können. Sie wollten nicht. Sie wollten in dem Moment nichts mit dem Licht aus der Höhe zu tun haben. Wie ist es bei dir? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Welche Fragen du vielleicht an den Glauben hast, an den christlichen Glauben. Welche Zweifel dir dich vielleicht herumtreiben. Welche Ängste. Ich möchte gerne zwei Einladungen an dich persönlich aussprechen heute. Die erste ist, wenn du Fragen hast oder Zweifel oder Ängste, dann schlag dich nicht alleine mit diesen herum. Vielleicht kennst du jemanden hier in der Gemeinde, der diesen Weg zum Licht aus der Höhe gegangen ist, der mit diesem Licht aus der Höhe, mit Jesus unterwegs ist. Dann geh mit deinen Fragen zu dieser Person. Sprich sie doch an. Ja, wenn wir grundsätzlich irgendwie vor Herausforderungen stehen, vor Projekten, die für uns zu groß scheinen, dann holen wir uns Hilfe von Leuten, die damit Erfahrungen haben. Hol die Erfahrungsberichte von Leuten, die diesen Weg zum Licht aus der Höhe gegangen sind. Bleib nicht alleine mit deinen Fragen und Ängsten und Zweifeln. Das ist die erste Einladung. Die zweite ist, trau dich, auf dieses Licht aus der Höhe zuzugehen. Trau dich, dich damit zu beschäftigen. gerade auch jetzt an Weihnachten, lass alles andere links liegen und rechts liegen, sondern beschäftige dich mit Jesus, mit dem, um dem es wirklich geht. Denn er möchte dir viel, viel mehr geben, als du denkst. Du wirst absolut gar nichts verlieren, wenn du dich zu ihm wendest. Wird das Leben danach einfacher? Nein. Die Herausforderungen bleiben. Es wird andere Herausforderungen geben noch, die dazukommen vielleicht. Aber es ist weitaus besser als alles, was die Welt dir bieten kann. Deshalb komm zu diesem Licht aus der Höhe. Bleib nicht zurück in Jerusalem, sondern mach dich zusammen mit den Weisen auf den Weg nach Bethlehem, wo das Licht aus der Höhe erschienen ist, und bete mit ihnen gemeinsam an. Das ist die zweite Reaktion. Das Licht aus der Höhe wird angebetet. Die Weisen bekommen den Auftrag von Herodes, weiterzuziehen nach Bethlehem, und sie machen das auch. Und dann sehen sie auf einmal wieder den Stern, den sie scheinbar verloren haben, aus dem Blick verloren haben unterwegs. Ja, vielleicht sind sie nah an Jerusalem herangekommen und haben sich gedacht, ja, wo wird wohl ein König geboren werden? Natürlich in der Hauptstadt. Also gehen wir in die Hauptstadt hinein und suchen dort nach dem König. Aber da war er nicht. Und jetzt sehen sie den Stern auf einmal wieder und er geht vor ihnen her. Ein Wunder Gottes. Anders kann man das nicht beschreiben. Ja? Gott hat den Stern vor ihnen hergehen lassen, damit sie sich nicht noch einmal verlaufen. Und letzten Endes kommen sie an der Stelle an, wo das Kind war. Also der Stern bleibt über der Stelle stehen, wo das Kind nun liegt. Und sie freuen sich mit sehr großer Freude. Ähnlich wie die Kinder sich in ungefähr 2,5 Wochen mit sehr großer Freude freuen werden, wenn sie endlich ihr Lego-Bauset bekommen oder ihr Puppenhaus oder ihre Fußballschuhe oder was auch immer sie sich gewünscht haben. Mit unbeschreiblicher Freude freuen sie sich, dass sie endlich am Ziel angekommen sind. Und in diesem Ziel gehen sie in ein Haus hinein. So, jetzt kleines Problem vielleicht bei euch zu Hause. Ihr kennt, habt ja vielleicht Krippen zu Hause stehen. Ja, ist ja meistens so aufgebaut, da sind die Hirten, die gehen gerade raus und die Weisen kommen gerade rein. So, ne? Die Weisen könnt ihr wann anders irgendwo hinstellen. Die haben nämlich nichts mit der Krippe zu tun. Die sind nie in der Krippe angekommen. Jesus war dann schon in einem Haus untergekommen. Ja? Jesus wird hier auch nicht mehr als Baby beschrieben, sondern als Kind. Das ist das Wort, das für ein Kleinkind verwendet wird. Er war irgendwas zwischen 1 und 2 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als die Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem ankamen. Und sie finden dort Maria. Josef wird bestimmt auch da gewesen sein, wird hier aber nicht weiter erwähnt. Und sie machen das, wofür sie dorthin gegangen sind. Nämlich, sie fallen nieder und huldigen ihm. Sie geben ihm die Ehre und sagen ihm, du bist ein König und deshalb bringen wir dir etwas und zollen dir unseren Respekt. Und sie bringen ihm Geschenke. Geschenke, über die sich mit Sicherheit jedes Kind freuen würde. Also wenn ihr noch auf der Suche seid, ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe, zur Zeit Jesu, ganz hoch im Kurs, was Geschenke angeht, werden die Kinder wahrscheinlich Bauklötze staunen. Mit dem Gold, je nachdem wie viel, kann man zumindest Türme bauen. Ja. Weihrauch und Myrrhe, ja, müsst ihr aufpassen, dass sie das nicht essen am Ende. Warum Gold, Weihrauch und Myrrhe? Ja, Weihrauch, das ist irgendwie so ein Duftharz gewesen. Ja? Und Myrrhe, das wurde zur Salbenherstellung verwendet damals. In Jesaja Kapitel 60 wird beschrieben, dass die Heiden zum König der Juden kommen und ihm Gold und Weihrauch darbringen. Wie gesagt, die Weisen kannten das Alte Testament. Sie wussten, es ist der König der Juden. Was bringen wir ihm? Ja, das, was da steht. Gold und Weihrauch. Und dann haben sie Myrrhe auch noch zusätzlich mitgenommen. Da gehen manche davon aus, vielleicht so prophetisch, weil es auch zur Einbalsamierung von Leichnamen verwendet wurde. Ja, so als prophetisch auf Jesu Tod hin. Aber letzten Endes geben sie ihm die Geschenke, die man dem König der Juden bringen sollte. Das machen sie hier an dieser Stelle. die Heiden beten hier an dieser Stelle zum ersten Mal den Messias an. Und das ist ganz wichtig. Es ging Gott nie darum, dass Jesus nur für die Juden kommt, auch wenn die Juden das immer gedacht haben. Von Anfang an galt die Rettungsaktion Gottes auch den Heiden, also auch dir und mir. Ja. Jetzt muss man natürlich aufpassen, nur weil hier steht, dass sie ihm huldigen oder in manchen Übersetzungen anbeten, heißt das nicht, dass das jetzt Gläubige geworden sind, ja, die Weisen aus dem Morgenland. Das heißt nicht, dass sie auf einmal dem Messias nachgefolgt sind. Das möchte der Text an dieser Stelle gar nicht sagen. Aber sie bringen ihm die Ehre, sie bringen ihm die Geschenke, sie bringen viele Opfer auf sich. Diese tagelange Reise, die sie zurückgelegt haben, diese Nachforschungen und die Geschenke, die sie ihm bringen, um ihm Ehre zu bringen. Bevor sie dann in einem Traum eine Nachricht bekommen von Gott, geht nicht wieder zurück zu Herodes, sondern geht einen anderen Weg zurück nach Hause, wo ihr hergekommen seid. Die Weisen, die reagieren auf eine Art und Weise, als sie Jesus begegnen, wie wir das durch die ganze Bibel hinweg sehen, wenn Menschen Begegnungen mit Gott haben oder mit Jesus. Sie fallen nieder und beten an und geben ihm die Ehre. Das finden wir vom Anfang an der Bibel. Und das ist auch heute eigentlich die einzige richtige und logische Reaktion. Wenn man vor demjenigen steht, dem alles gehört, der alles in seiner Hand hält, ist die Anbetung, die rein logisch gedacht, die einzige richtige Reaktion. Das Problem, vor dem wir heute stehen, ist aber, dass es nicht nur dieses eine Licht aus der Höhe gibt, das angebetet werden möchte, sondern es gibt einen ganzen Blumenstrauß von Lichtern, die um unsere Anbetung kämpfen, die darum kämpfen, dass wir dem Ehre bringen. Bestimmt habt ihr dieses Phänomen schon einmal gesehen, eher so im Sommer. Ja? Es ist dunkel, irgendwo geht ein Licht an und auf einmal sieht man das Licht kaum noch, weil da so viele Insekten herumschwirren. Wissenschaftler überlegen die ganze Zeit, warum die das machen. Man hat bis jetzt keine endgültige Antwort gefunden. Lange hat man gedacht, es liegt daran, dass sie einfach die Wärme mögen. Das ist ein bisschen ein riskantes Spiel, ne? Die gehen da dran und dann verbrennen die und sterben. Weiß nicht, nicht ganz so clever. Der aktuelle Forschungsstand ist der, dass die Insekten nicht so wie wir oben und unten unterscheiden können. Ja, wir wissen, wir werden nach unten gezogen. Also alles, was unter mir ist, unten und alles, was über mir ist, oben. Fertig. Die Mücken oder Insekten haben das nicht. Die orientieren sich nämlich am Licht. Das Licht scheint auf ihren Rücken und dann wissen sie, da ist oben. So einfach. Tagsüber gar kein Problem. Nachts auch gar kein Problem, wenn man irgendwo in den Bergen von Kirgisien unterwegs ist. Aber ein großes Problem, wenn man Marienheide ist, wo dann die Straßenlaternen angehen. Auf einmal gibt es nicht mehr das eine Licht, das von oben scheint und mir sagen kann, wo ich langfliegen muss. Und so fliegen sie zur Lampe und denken, sie machen alles richtig, aber eigentlich sind sie einfach nur verwirrt, so wie es auch aussieht. Und fliegen da wirrend um die Lampen. Aber wisst ihr, was das Traurige ist? Du und ich, wir sind nicht besser als diese Insekten. Wir sind nicht besser als eine Mücke oder ein Maikäfer, über die wir uns lustig machen, wie die da um die Lampe flackern und so gemein, wie wir Menschen sind, darauf warten, dass sie zu nah ans Licht rangehen und es einmal pssst macht. Wir sind leider nicht besser. Wir neigen dazu, auch diejenigen, die glauben, die zu Jesus gehören, das wahre Licht aus der Höhe aus den Augen zu verlieren und sich einem künstlichen Licht hinzugeben. Und da unsere Ehre oder die Ehre hineinzustecken. Und es gibt so viele Lichter in dieser Weihnachtszeit alleine. Hauptsache es ist alles schön gemütlich und romantisch. Geschenke. Ja, es geht nur darum zu schenken, schenken, schenken. Aber auch darüber hinaus Lichter wie Wohlstand, in dem man seine ganze Kraft und Energie reinsteckt, ja, dass ich genug arbeite, damit meine Familie noch den 5. Urlaub machen kann oder auf jeden Fall einmal in Urlaub fahren kann im Jahr, weil das ist ja eigentlich Grundbedürfnis des Menschen, in den Urlaub zu fahren. Finden wir ja schon, finden wir nicht in der Bibel. Aber wird uns zu Glauben gemacht. wir leben dafür, dass wir einen guten Körperbau haben, ja, dass wir stark sind, dass wir dem Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen und stecken da alles Mögliche rein. Wir tun alles dafür, dass die Menschen, meine Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen, dass sie mich mögen. Und wenn ich dafür auch Dinge tue, von denen ich weiß, dass Jesus das Licht aus der Höhe nicht gut findet. Hauptsache, ich werde anerkannt. Das sind verschiedene Lichter, und es gibt noch viele, viele mehr. Ja? Verschiedene Lichter um uns herum, die uns davon ablenken wollen, dem Ehre zu bringen, dem Ehre gebührt. Nämlich Jesus. Und wieder die Frage, ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu Jesus. Ja, vielleicht bist du diesen Weg nach Bethlehem gegangen, zum Licht aus der Höhe. Bist vor ihm niedergefallen und hast ihm die Ehre gegeben, hast ihm dein Leben übergeben. Wie sieht es aktuell aus in deinem Leben? Welches Licht bekommt aktuell deine Anbetung und deine Ehre? Letzten Endes zeigt sich das darin, wie viel du bereit bist, dafür zu opfern. Ja, wie viel du dazu bereit bist, dafür Geld auszugeben, Zeit zu verbringen, Anstrengung reinzustecken. Daran zeigt sich, was du gerade anbetest, am meisten anbetest. Und da möchte ich dich fragen, wie sieht es da aus mit dem wahren Licht aus der Höhe? Bist du bereit, für dieses Licht aus der Höhe deinen Ruf aufs Spiel zu setzen auf der Arbeit? Vielleicht bist du seit 20, 25 Jahren dort. Alle kennen dich als den gutmütigen Mann, als die gutmütige Frau, die nett ist zu allen, aber niemand weiß, dass du Christ bist. Weil wenn sie das wüssten, dann würden die nicht mehr so von dir denken. Bist du dazu bereit, Zeit zu opfern für dieses Licht aus der Höhe, Zeit in der Gemeinde oder um einfach Menschen zu dienen mit dem, was Gott dir gegeben hat? Bist du dazu bereit, Geld dafür zu opfern? Oder geht es bei dir im Leben nur darum, dass deine Bedürfnisse gestillt werden mit dem Geld, das du ja verdienst? Das ist ja dein hart erarbeitetes Geld oder mein hart erarbeitetes Geld. Bist du dazu bereit, deine Freizeit zu nutzen, um dem Licht aus der Höhe Ehre zu bringen, Menschen zu dienen, vielleicht ins Ausland zu gehen, dort Menschen von Jesus zu erzählen, Missionare zu unterstützen, in welcher Form auch immer? Wie sieht es mit deiner Anbetung gegenüber dem Licht aus der Höhe aus? Es gibt ein altes Weihnachtslied, da gibt es eine Strophe, die lautet da folgendermaßen: Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben, gib zu seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Wenn wir das heute singen würden, dieses Lied, diese Strophe, könntest du das mitsingen, mit ehrlichem Herzen? Ich muss ehrlich sagen, ich könnte das aktuell nicht. Es gibt so viele andere Dinge, die mich mehr beschäftigen, mit denen ich mich lieber abgeben möchte manchmal. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich darüber nachdenke. Wir stehen jetzt kurz vor Weihnachten. Ja? Es ist die Zeit der Lichter. Überall sind Lichter, auch hier in der Gemeinde. Es ist aber auch die Zeit, Albert hat es am Eingang gesagt, das Jahr geht zu Ende und man besinnt sich zurück, wie ist das Jahr gelaufen, was ist passiert. Man zieht vielleicht Bilanz, ja. Und vielleicht ist das der Zeitpunkt jetzt für dich, dass du einfach mal Pause machst und darüber nachdenkst, was bete ich an? Und mit ehrlichem Herzen die Worte des Psalmisten sprichst: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Die Sterne am Himmel, das ist nur ein Abglanz. Ein Abglanz dessen, was Jesus ist, wer Jesus ist. Ja? Aber wir feiern jetzt die Zeit, in der das Licht auf die Erde kam. Das Licht aus der Höhe kam in unsere Dunkelheit. Wie reagiere ich darauf? Wie reagierst du darauf? Lehnst du es ab? Ist es dir einfach egal? Da möchte ich dir Mut machen. Geh auf Leute zu mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten und bleib nicht alleine damit, mit deiner Gleichgültigkeit. Danke. Oder betest du es an? Wenn ja, wie betest du es an? Was betest du wirklich an? Frag dich da wirklich, bist du bereit, das Beste für dieses Licht zu geben? Lass uns bei all dem, was um uns herum passiert, jetzt auch die nächsten Tage nicht vergessen, wer das wahre Licht aus der Höhe ist, dem unsere Anbetung gilt. Denn eines Tages, wir warten jetzt nicht mehr darauf, dass Jesus als Baby kommt. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt als König, als mächtiger Herrscher, den alle sehen werden. Nicht nur die Weisen werden irgendwo einen Stern aufgehen sehen und dorthin gehen, sondern alle Menschen werden ihn sehen. Darauf warten wir, dass er eines Tages wiederkommt. Lass uns das nicht vergessen bei all dem Ganzen, bei all dem Schönen drumherum, um Weihnachten. Das ist ja auch alles in Ordnung, das zu haben. Aber lasst uns nicht vergessen, wer das wahre Licht aus der Höhe ist, und lasst uns ihm die Ehre geben, mit allem, was wir haben. Amen. Lass mich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn für uns auf die Erde gesandt hast, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld ganz persönlich am Kreuz gestorben ist, damit ich ewiges Leben haben kann. Und du weißt, wer hier alles ist. Du weißt, mit welchen Gedanken wir jetzt aus dem Gottesdienst gehen werden, in die Weihnachtstage hineingehen werden. Herr, schenk doch, dass jeder Einzelne mit seinen Zweifeln und Sorgen, dass er da nicht versucht, alleine mitzubleiben, sondern Antworten sucht bei dir. Nicht irgendwo in der Welt, sondern bei dir, Herr, und dich findet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch hilfst, dass wir bei all dem Schönen, was du uns ja auch schenkst hier, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Dass wir dem die Ehre geben, dem sie gebührt, Herr. Bewirke du das in uns, Herr, wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft tun. Amen.